Heute ist Montag, der 30.06. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Es wird heiß, nicht nur bei den News, sondern da rollt eine Hitzewelle auf uns zu. Und wir reden darüber, was uns da so erwartet, ja, und woher das gerade eigentlich kommt. Dann geht es um die SPD, die in der Koalition in Kauf nimmt, dass der Familiennachzug ausgesetzt wird, dann am Sonntag auf ihrem Parteitag aber für ein AfD-Verbotsverfahren stimmt. Ja, und wer hat eigentlich alles Atomwaffen? Wie kann man Trump so richtig ärgern? Und dann die Good News aus Ungarn. Ja, ihr habt richtig gehört. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, packt die Sonnencreme aus. Diese Woche kommt eine ganz schöne Hitzewelle auf uns zugerollt. Oder versteckt euch im Keller oder im Kühlschrank, irgendwo, wo es kalt ist. Ich komme jetzt in das Alter, wo ich mit Hitze ehrlicherweise nicht mehr so gut umgehen kann. Zur Wahrheit gehört, eigentlich konnte ich noch nie gut mit Hitze umgehen. Immer wenn es über 30 Grad wird, dann sagt mein Körper, das mag er nicht so gerne. Und diesen Mittwoch soll es bis zu 39 Grad in Deutschland werden. Das sagt der Deutsche Wetterdienst. Und auch in den Nächten kann es sein, dass es sich nicht so richtig abkühlt und wir so richtig tropische Nächte haben, in denen es dann nicht unter 20 Grad ist. Ja, am Montag wird vor allem der Süden von hohen Temperaturen betroffen sein. Dort werden es bis zu 35 Grad, nördliche Mitte 30 Grad, Norden 25 Grad. Ja, so heißt es auf jeden Fall in der Vorhersage. Im Schwarzwald und am Alpenrand, da könnte es auch ein bisschen gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Und hier nochmal, warum wir darüber reden. Hitzebelastung ist ja nicht nur etwas, was mit dem Klima zu tun hat. Also es wird immer heißer und jeder Monat ist dann der heißeste, sondern das ist ja für uns persönlich auch gefährlich, für den Körper, und es kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt neben Sonnenschutz viel trinken, Anstrengung vermeiden und kühle Plätze aufzusuchen. Und das ist jetzt mein Tipp, dass ihr genau das tut.
Werbung.
Es ist wieder soweit. Wir haben Ende des Monats. Und wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr, was das heißt. Ich darf über eine meiner liebsten Sachen sprechen, und zwar über Ökostrom. Ich bin seit 10 Jahren Kundin bei Naturstrom und ich kann mir wirklich gar nichts Besseres mehr vorstellen. Ich liebe es so sehr, darüber zu sprechen, weil es wirklich etwas ist, wo ich so sehr hinterstehe. Jörg und ich, wir sind jetzt ja schon seit 10 Jahren zusammen. Also wer es nicht weiß, Jörg ist mein Partner und der kam damals damit um die Ecke, dass er gesagt hat, ich möchte irgendwas für ein Klimaschutz tun, irgendetwas, was ich selber zu Hause bei mir machen kann. Und seitdem sind wir beide Kunde bei Naturstrom und ich möchte es einfach nicht mehr missen. Naturstrom, das bedeutet 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und ich sag euch was, da steckt noch viel mehr drin als dieser 100%ige Ökostrom in höchster Qualität, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird der Bau neuer Öko-Energieanlagen gefördert. Das bedeutet, es wird für eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit immer mehr erneuerbarer Energie gesorgt. Und ich finde das so wahnsinnig cool, weil ganz oft werden wir doch gefragt, was können wir selber für den Klimaschutz tun? Leute, das dauert einfach nur 5 Minuten und ihr habt was für den Klimaschutz getan. Ihr geht einfach auf die Webseite, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten und auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Ihr habt also wirklich fast nichts damit zu tun und habt dann auch noch was Gutes getan. Jetzt kommt wie immer das Extra für euch. Wenn ihr auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt jetzt auch, so wie wir hier zu Hause, zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Apropos kühle Plätze aufsuchen. Beim SPD-Parteitag, da haben das nicht alle getan und da musste man sich ganz schön viel anhören, vor allem wegen der Abstimmung, die es am Freitag noch im Bundestag gab. Da waren nämlich nicht alle in der Partei mit einverstanden, wie die SPD da gehandelt hat. Der Bundestag hat nämlich die Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus beschlossen. Bei der namentlichen Abstimmung, also man kann schauen, wer dafür und wer dagegen gestimmt hat, da haben 444 Abgeordnete dafür und 135 dagegen gestimmt. Enthaltung gab es keine. Der Gesetzesentwurf, der sieht jetzt vor, dass eingeschränkt Schutzberechtigte 2 Jahre lang nur noch in Härtefällen Ehepartner oder minderjährige Kinder nach Deutschland holen können. Mit der Aussetzung wollen Union und SPD die Zahl der Geflüchteten senken und die Städte und Kommunen entlasten. Das stärkt nach Einschätzung des CDU-Innenpolitikers Strom den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und über diesen Satz muss man meiner Meinung nach kurz nachdenken. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird jetzt dadurch gestärkt, dass Familien nicht mehr zusammengeführt werden. Ja. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verwies in der Parlamentsdebatte auf Grenzen der Belastbarkeit der Sozialsysteme, des Bildungswesens und des Wohnungsmarktes. Und die SPD-Abgeordnete Nasre, die pochte darauf, die Wirksamkeit des Gesetzes in 2 Jahren zu überprüfen. Und die Kritik kam nicht nur aus der Partei bei der SPD, sondern auch von den Grünen. Der Sprecher der Grünen, der innenpolitische Sprecher Emmerich, der bezeichnete den Gesetzesentwurf als verantwortungslos. Und von den Linken, da kam die Meldung, dass jetzt die Regierungskoalition den letzten legalen Weg nach Deutschland versperren würde. Ja, und da wird natürlich gerade die SPD als sozialdemokratische Partei in die Mangel genommen und das auch von den eigenen Mitgliedern. Und da gab es in letzter Zeit auch oft die Frage, braucht es die Sozialdemokratie nicht mehr? Co-Vorsitzender Lars Klingbeil sagte auch in seiner Rede beim Parteitag, der ja am Wochenende war, er habe sich im Vorfeld dieses Treffens gefragt, haben die nicht recht? Braucht es die Sozialdemokratie noch? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ja, und wenn selbst er sehr lange darüber nachdenken muss, ob es seine Partei noch benötigt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Lage doch etwas schwierig gerade ist. Denn die SPD hat ja bei der Bundestagswahl nur 16,4% geholt. Jetzt ist sie in einer Koalition mit der CDU und stimmt Anträgen oder Forderungen oder Gesetzen zu, die eigentlich mit ihren sozialdemokratischen Werten nicht ganz so vereinbar sind. Und Lars Klingbeil, der ja der Co-Vorsitzende war und sich auch wieder zur Wahl gestellt hat und ja auch Minister geworden ist und ganz viele Posten auch bekommen hat und diesen Wahlkampf auch geleitet hat, der ist ein bisschen abgestraft worden beim Parteitag. Denn der hat nur 64,9% Zustimmung bekommen. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis eines SPD-Chefs in der Parteigeschichte. Und das Vertrauen der Partei, man kann also sagen, das ist in Klingbeil anscheinend nicht ganz so gegeben. Anders sieht's aus bei Bärbel Bass, die ist nun auch Co-Vorsitzende geworden, die hat Saskia Esken abgelöst und da hört es sich auch so ein bisschen anders an.
Wir Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft und wir bitten nicht um angemessene Beteiligung. Wir fordern sie ein, sie steht uns zu und das ist einfach so. Schaut euch den Koalitionsausschuss an. 11 Mitglieder, so viel wie eine Fußballmannschaft. Es ist nur eine einzige Frau dabei demnächst. Oder schaut euch den Deutschen Bundestag an. Von den Abgeordneten sind seit Jahren maximal ein Drittel Frauen. Und auch das muss dringend besser werden. Frauen haben es ohnehin schon schwerer, in der Politik aufzusteigen, weil die Partei- und Mandatsarbeit nicht familienfreundlich ist und weil du als Frau in der Politik noch zusätzlich diesem sexistischen Müll ausgesetzt bist. Für Alibi-Parität bin ich nicht zu haben. Das sage ich direkt.
Sie wurde mit 95% gewählt. Und schon einen Tag später ist auf dem Parteitag dann irgendwie so richtig was von ja, dieser Klatsche nicht zu spüren gewesen. Da gab es dann Debatten um Mindestlohn, Organisationspolitik, Stahlindustrie. Da wurde der Parteivorstand neu besetzt. Aber eine Sache, die stach noch etwas heraus bei diesem Parteitag und das war am Sonntag. Da war der Abschluss und da wurde dann über ein AfD-Verbotsverfahren beraten. Bei einer Abstimmung sprachen sich die Delegierten für die entsprechende Vorbereitung aus und Klingbeil sagt, das ist eine historische Aufgabe. Die Delegierten haben einen Antrag des Parteivorstandes beschlossen und da geht es darum, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Sammlung von Belegen für die Verfassungswidrigkeit eingesetzt werden soll. Und bei ausreichenden Belegen will die SPD dann auf einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht dringen. Also sie wollen sozusagen innerhalb der Partei eine Vorprüfung machen. Lars Klingbeil, der hat dafür sehr geworben und hat gesagt, die AfD muss mit juristischen Mitteln bekämpft werden oder muss auch mit juristischen Mitteln bekämpft werden. Zitat, es ist unsere historische Aufgabe, die wieder aus den Parlamenten herauszukriegen. Wir haben aus geschichtlicher Erfahrung eine Verfassung, die die Instrumente vorsieht. Es ist unsere demokratische Aufgabe, diese Instrumente zu nutzen, um die Verfassung zu schützen. Ja, damit hat er eben auch recht. Es soll kein Taktieren mehr geben, sagt er, und er warf der CDU genau sowas vor, so ein Taktieren hinter so einer Äußerung, klar, vor aus den Reihen, dass sie sagen, ja, man müsse das ja eigentlich irgendwie inhaltlich machen und nicht nur juristisch. Ja, und die Forderung nach einer Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD, das ist ja auch immer lauter geworden. Und die AfD selbst, die klagt ja derzeit gegen ihre Einstufung als rechtsextremistisch gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und ja, so eine richtige Einigung gibt es im Bundestag auf jeden Fall nicht in der Koalition, das haben wir gerade so ein bisschen gehört, die Union ist so ein bisschen dagegen, die SPD hat es auch kritisch gesehen in Teilen und haben so ein bisschen Sorge dafür, dass das Ganze die AfD vielleicht sogar weiter stärken könnte, denn der Ausgang des Verfahrens vor dem Verfassungsgericht, die sei ja ungewiss. Und deswegen sagt die SPD jetzt, wir gehen auf Nummer sicher, wir wollen erst Belege sammeln und dann können wir darüber nochmal reden. Meine Meinung kennt ihr zu dem Thema. Ich finde, man sollte das Gerichten überlassen und man hat eine Verpflichtung, diesen Antrag zu stellen, damit Gerichte genau das überprüfen können. Das Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD gilt dafür allein nicht als ausreichender Beweis. Das bedeutet, Gerichte müssen es nochmal überprüfen und das ist allerhöchste Eisenbahn. Meine Meinung. Wir haben in der letzten Woche oder in den letzten Wochen ganz viel über Israel und den Iran gesprochen und warum es diesen Angriff gab und über Atomwaffen. Wer hat denn eigentlich welche und warum überhaupt und was gibt's denn da eigentlich? Und dazu gab es ganz spannende Artikel in letzter Zeit und ich habe mir gedacht, wir reden nochmal drüber. Israel und die USA, die haben ihre Militärschläge gegen den Iran ja damit begründet, dass Teheran eigene Atomwaffen hat, bauen will und dass es gefährlich werden kann. Ja, und tatsächlich gibt es bei Atomwaffen so eine Art Zweiklassengesellschaft. So schreibt es die Tagesschau. Manche dürfen nämlich Atomwaffen besitzen und andere nicht. Und den rechtlichen Rahmen, wer das jetzt darf oder nicht, das regelt der Atomwaffensperrvertrag. Das ist ein internationaler Vertrag, den die Atommächte USA, die Sowjetunion und das Vereinigte Königreich im Jahr 1968 initiiert haben. Und 1970 trat die Vereinbarung unter dem Dach der Vereinten Nationen in Kraft. Und insgesamt haben diesen Vertrag schon 191 Staaten unterzeichnet. Wer aber nicht dabei ist, ist zum Beispiel Indien, Pakistan, Israel und der Südsudan, Nordkorea. Die hatten das mal unterzeichnet, die haben das aber wieder zurückgezogen. Das geht nämlich, weil der Atomwaffensperrvertrag ist zwar ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, aber man hat das Recht, da wieder zurückzutreten, sofern, Zitat, durch außergewöhnliche, mit dem Inhalt dieses Vertrags zusammenhängende Ereignisse eine Gefährdung der höchsten Interessen ihres Landes eingetreten ist. Und so hat Nordkorea auch begründet. Und das muss nur 3 Monate vor mitgeteilt werden. Der Vertrag ist streng genommen sowas wie ein Abrüstungsabkommen. Der soll nämlich die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindern und generell auch deren Anzahl reduzieren. Ja, und wenn wir jetzt mal so darüber nachdenken, wer hat denn hier auf der Welt überhaupt noch Atomwaffen? Dann gibt es 5 Kernwaffenstaaten: USA, Russland, das Vereinigte Königreich, China und Frankreich. Und dann besitzen aber auch Indien und Pakistan Atomwaffen. Diese haben sie außerhalb des Atomwaffensperrvertrags entwickelt, dem sie ja auch nie beigetreten sind. Und laut einem aktuellen Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vergrößern und modernisieren beide Staaten aktuell auch ihre Arsenale. Obwohl Indien nicht Vertragsmitglied ist, hat sich das Land freiwillig verpflichtet, die Prinzipien der Nichtverbreitung von Atomwaffen einzuhalten und keine sensiblen Atomtechnologien zu exportieren. Ja, Israel ist auch als Atommacht bekannt, obwohl es den Besitz solcher Waffen eigentlich nie zugegeben hat, auf jeden Fall nicht offiziell. Aber es gilt als anerkannt und das Stockholm International Peace Research, die gehen davon aus, dass Israel so ungefähr 30 Atombomben zum Abwurf aus Flugzeugen und 50 nukleare Sprengköpfe hat. Ja, im Jahr 2003 hat Nordkorea seinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag verkündet und seit 2012 bezeichnet sich der Staat selbst als Atommacht. 2017 verkündete das Land erfolgreich, eine Wasserstoffbombe getestet zu haben. Ja, und im Iran sieht es so ein bisschen ähnlich aus. Da ist das Atomprogramm wohl noch nicht beendet, sodass internationale Experten davon ausgehen, dass der Iran bisher nicht über einsatzbereite Atomwaffen verfügt. Aber wie weit sie davon noch entfernt sind und wie weit die Angriffe dazu geführt haben, dass sie weiter davon entfernt sein könnten, das ist umstritten. Jetzt haben wir so einen kleinen Überblick darüber, was die gefährlichste Waffe der Welt, so kann man es sagen, finde ich, für eine Verbreitung hat, für eine Gefahr, vor allem in Händen von Diktatoren, Autokraten und Regimen. Wir brauchen heute 2 Good News bei den Bad News. Und diese 2 Good News, die befinden sich auch in eigentlich nicht so guten Nachrichten. Denn wir fangen mit Trump an. Ja, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch gedacht. Good News und ich sag Trump. Aber wie kann man Trump ärgern, indem man sein ganzes Gesetz zu seiner Big Beautiful Bill vorlesen lassen will? Das wollen jetzt nämlich die Demokraten im US-Senat. Da wurde dieses Riesenkonstrukt von Steuersenkungs- und Ausgabensgesetzen von Donald Trump, diese Big Beautiful Bill, über die er sich ja schon auch seit Wochen jetzt mit Elon Musk gestritten hat, auch ja, offiziell haben wir auch drüber geredet, ja, die will er da durchbringen auf jeden Fall, diese Big Beautiful Bill durch den Senat. Und die Demokraten sagen, Moment mal, also wenn wir das jetzt hier beschließen, dann müssen wir auch den ganzen Gesetzesentwurf kennen, weil die meisten Menschen wissen gar nicht, was da drin steht. Und deswegen lassen wir jetzt alle 940 Seiten vorlesen. Ja, und auf X hat der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, geschrieben, die Republikaner wollen Amerika nicht sagen, was in dem Gesetzesentwurf steht, also zwingen die Demokraten sie jetzt, dass es von Anfang bis Ende im Plenum vorgelesen wird. Wir werden die ganze Nacht hier sein, wenn das nötig ist, um es zu lesen. Analysten sagen jetzt, dass diese Big Beautiful Bill die Staatsschulden um 3 Billionen Dollar erhöhen würde. Ja, die USA liegt ja schon bei 36,2 Billionen Dollar Staatsschulden, 3 Billionen würden da noch draufkommen. Das Weiße Haus sagt, ist alles Mumpitz, stimmt nicht. Die Gesetzgebung würde das jährliche Defizit um 1,4 Billionen Dollar reduzieren. Ja, ich sehe da keine Big und Beautiful Bill, ich sehe da nur eine große Lüge, die man wirklich vorlesen lassen sollte. Die zweite Good News, die kommt aus Ungarn und das ist ja wirklich eine Überraschung. Aber in Ungarn, da hat der Ministerpräsident Orbán ja wirklich einen Anti-LGBTQ-Kurs gefahren. Und damit wollte er bei den Wählern punkten. Zum Beispiel hat er jetzt ja auch die Pride-Parade verbieten lassen oder wollte es auf jeden Fall. Aber mehr Menschen als jemals zuvor haben an dieser Demo teilgenommen. Man konnte gar nicht sehen, wo das Ende war. 2,5 Kilometer lang ging der Zug durch die Budapester Innenstadt. Es waren 200.000 Menschen. Normal sind eigentlich so 30.000 bis 40.000. Und es ist natürlich ein herber Rückschlag für Ministerpräsident Orbán und seine rechte Fidesz-Regierung. Die wollten nämlich ein Pride-Verbotsgesetz, das lief nicht nur ins Leere, sondern sorgte dann auch noch für die mit Abstand größte Pride-Demo, die Budapest je gesehen hat. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.